Hallo liebe Leute da draußen, wir starten eine nächste Folge von unserem Podcast Denkfabrik Medizin. Wir, das sind Ingo Krenz, das bin ich, bin Nephrologe und...
Ja, und ich bin Andreas Klinge, ich bin Internist und Diabetologe und wir haben von einer unserer treuen Hörerinnen, Grüße gehen raus an Frau Dietsche-Varade von der AKDE, haben wir gelernt, dass es gut ist, wenn wir uns am Anfang immer einmal kurz vorstellen, weil vielleicht nicht alle gerade bei der ersten Folge einsteigen, sondern die aktuellste Folge hören. Deswegen stellen wir uns einfach jetzt am Anfang immer mal ein bisschen vor.
Heute bin ich dran und stelle Andreas einen Fall vor oder wir werden gleich sehen. Es sind sogar zwei Patienten, zu denen er eine Differentialdiagnose entwickeln muss. Ich würde aber gerne vorher noch ein kleines Erratum anbringen vom letzten Mal. Ich habe, glaube ich, behauptet im letzten Podcast, dass Edison, der Namensgeber für die Edison-Erkrankung, dass er Amerikaner sei. Und ich habe es nochmal nachgeguckt jetzt in Wikipedia. Thomas Edison war Engländer und hat 1855 sechs Fälle einer Nebenniereninsuffizienz veröffentlicht. Die hieß damals noch anders. Und die Ursache der Nebenniereninsuffizienz war in diesen Fällen eine Tuberkulose.
Oh.
Das, was wir heute nur noch sehr selten sehen. Also eine Nebenniereninsuffizienz durch Tuberkulose ist mir in meinem Leben, in meinem ärztlichen Leben bis jetzt nicht untergekommen. Ich weiß nicht, ob dir, Andreas?
Nee, ich glaube, es liegt auch daran, dass insbesondere die intestinale Tuberkulose in unseren Breiten extrem selten geworden ist.
Ja. Nee, heute ist es ja die Autoimmungenese ist ja die häufigste, ne? Ohnehin ja eine seltene Erkrankung, ne? Aber zum Beispiel der sehr berühmte amerikanische Präsident John F. Kennedy, der hatte einen Morbus Addison und hatte ja auch seinen Leibarzt. Und da gibt es habe ich mal eine Dokumentation gesehen, dass wenn Kennedy nicht so gut drauf war, dann musste der immer mit der Cortisonspritze kommen und hat ihm sozusagen einen kleinen Boost verpasst.
Ich glaube, aber er hat ihm, glaube ich, auch noch ganz andere Substanzen gespritzt, die einen Boost gemacht haben.
Also das soweit, also Addison war Engländer.
Super.
Ja.
Dann hab ich noch was. Wir haben ja gesagt, dass wir sehr interessiert sind an euren Kommentaren und eurem Feedback zu unserem Podcast. Und wir haben jetzt einfach mal eine E-Mail-Adresse eingerichtet, unter der ihr uns einfach direkt schreiben könnt. Und diese E-Mail-Adresse heißt kommentare@denkfabrikmedizin, alles in einem durch. kommentare@denkfabrikmedizin. Da erreicht ihr uns beide direkt. Und wir hatten einen ersten Kommentar schon bekommen über die Plattform, auf der die Podcasts erscheinen. Da können wir schlecht antworten. Deswegen haben wir einfach mal diese E-Mail-Adresse eingerichtet und würden uns sehr freuen, wenn ihr Dinge, die ihr gut findet und auch Dinge, die ihr findet, die sollten anders sein, uns gerne schreibt.
@denkfabrikmedizin.de, ne?
Genau.
Ja, okay.
Habe ich das nicht gesagt?
Nein, .de.
Oh je, ja gut. Gut, dass du auf mich auch was singst.
Dann starten wir mal los mit unserer neuen Folge. Und ich habe dir zwei Patienten mitgebracht, die, wie das manchmal so ist, nun zufälligerweise in einer Vormittagssprechstunde, getrennt durch zwei andere Patienten, aufgetaucht sind. Mhm. Beide hatten das Problem einer Mikrohämaturie. Der erste Patient ist ein 31-jähriger junger Mann, der überwiesen worden ist vom Urologen. Und der Urologe, das fand ich sehr bemerkenswert, der Urologe hat auf die Überweisung ganz dezidiert draufgeschrieben, dass er urologisch den Patienten abgeklärt hätte und es keine urologische Ursache. Da wurde im CT irgendwie ein kleines Konkrement gefunden, aber er hat gesagt, das reicht nicht aus, dass man die Mikrohämaturie urologisch erklären könnte und er bat um eine nephrologische Abklärung.
Mhm.
Also 31-jähriger junger Mann mit Mikrohämaturie, die wir dann auch bestätigen konnten im Urinsticks.
Genau, das heißt, also Mikrohämaturie würde ja bedeuten, der Urin sieht völlig unauffällig aus, aber er hat im Urinstick sieht man Erythrozyten.
Genau, also nicht im Prinzip, das ist ja ein Kontinuum von ganz wenig Blut bis ganz viel Blut und unser Auge hat halt irgendwo eine Grenze eingeführt, wo wir es sehen oder nicht sehen. Aber das ist sozusagen eine kleine Blutbeimengung, die dem Auge nicht sichtbar ist. Ne? Aber der Sticks findet das. Ne?
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass das bei ihm untersucht worden ist? Also die normalen 31-jährigen jungen Männer gehen ja normalerweise nicht zum Arzt und lassen sich einen Urinstix machen.
Das war bei einer Routineuntersuchung beim Hausarzt im Rahmen von, ich glaube, von so einem Check-up.
Ah, okay.
Anfang 30 Check-up, da ist ja ein Urinstix drin.
Okay.
Und dabei ist das aufgefallen. Sonst ist das ja, also früher war der klassische Fall, früher war bei der Musterungsuntersuchung fiel eine Mikrohämaturie auf. Und so haben wir als Nephrologen damals die Patienten zugewiesen bekommen. Das ist nun seit einigen Jahren ja nicht mehr der Fall.
Das stimmt.
Also da ist das dann oft aufgefallen.
Stimmt. Wenn ich mich lange zurückdenke an meine eigene Musterung, da gehörte das dazu. Das stimmt.
Der zweite Patient ist ein 90-jähriger Mann, den ich seit Anfang 2021 kenne und der damals mir überwiesen worden war mit einer eingeschränkten Nierenfunktion. Und er hatte im Urinstix damals, das ist bei uns in der EDV sehr gut dokumentiert, hatte er winzige Mengen Eris. Es gibt so eine Abstufung, der geringste Ausschlag ist 10. 10 Eris pro Mikroliter und das geht dann hoch bis 200 Eris pro Mikroliter. Er hatte damals 10 Eris pro Mikroliter. Und dann kannst du sehr schön in der EDV sehen, dass diese Eri-Beimengungen mehr werden und ab Anfang 2024 sind sie plötzlich maximal.
Okay.
Und ich würde halt von dir gerne wissen, wie würdest du in dieser Ausgangslage, wir haben also zwei Männer, die haben das gleiche Syndrom, Mikrohämaturie, wie würdest du das, die Differentialdiagnose konstruieren? Und ich habe mir gedacht, vielleicht fangen wir beide an und stellen mal schnell eine Tante-Pia-Liste auf. Ja. Die ist ja sehr, sehr gut angekommen bei unseren Hörern, muss man sagen. Da haben wir ja Rückmeldungen bekommen, dass das ganz toll, sag mal, das Denken strukturieren würde, wenn man sich einmal kurz die Zeit nimmt und Tante-Pia durchgeht. Ne? Wir können ja nochmal sagen, für die Leute, die neu sind, also Tante-Pia ist ein Akronym, wo wir verschiedene Organsysteme hinterlegt haben. Wir werden das jetzt gleich jeweils nennen. Und wir benutzen das, um uns eine kleine Auszeit zu gönnen in einem schwierigen Fall, wo wir nicht sofort eine Diagnose rausbrüllen wollen, sondern wo wir systematisch denken wollen und zu jedem dieser Organsysteme uns mindestens eine Differentialdiagnose überlegen.
Finde ich super, dass wir das mit Tante Piaf machen. Wenn du mich fragst, was ist mein erster Herangehensgrund sozusagen zur Frage, wohin geht mein Denken? Dann geht mein Denken in die Frage, wo kommt das Blut her?
Ja.
Also kommt es aus dem Glomerula?
Ja.
Oder kommt es aus etwas, was darin etwas tiefer liegt?
Ja.
So, den Gedanken wollte ich zumindest einmal schon mit dir geteilt haben. Das habe ich natürlich irgendwann von dir gelernt auch, dass das eine gute Art der Unterteilung ist.
Also das wäre so in meinem Ablauf, ich habe ja so einen kleinen Ablauf vorbereitet, und da wäre das später gekommen. Und das ist natürlich eine sehr nephrologische Herangehensweise. Ich werde versuchen, sozusagen dir verschiedene Angebote zu machen.
Es tut mir leid, dass ich mich nicht an deinen vorgesehenen Ablauf gehalten habe.
Alles gut, also das ist ja, auch das wäre ja meine erste Herangehensweise gewesen, bevor ich sozusagen überlegt hätte. Man hat ja so einen Impuls, man kann sich ja kaum wehren dagegen, dass einem sofort irgendwie was einfällt, was das sein könnte.
Ja, es geht mir gar nicht so sehr darum, dass mir sofort einfällt, was das sein könnte, aber mir hat das sehr geholfen, deswegen fällt mir das auch gleich ein. Du hast es bei dem jungen Mann, dem 31-Jährigen, der war schon beim Urologen und der schickt ihn zu dir. So, da sind wir schon bei den, wer ist denn dafür zuständig? Im Prinzip haben wir ja zwei Ärzte, die für die Niere sich zuständig erklären. Und ich bin immer wieder, wenn ich meinen Patienten frage, haben Sie denn einen Nephrologen an Ihrer Seite? Dann kommt ganz häufig die Nennung eines Namens, den ich als Urologenkollegen oder Kollegin kenne. Wo ich dann immer sage, das ist eher so der Chirurg an der Niere und der Nephrologe, der Internist. Aber gute Idee, wir starten mit Tante Piaf.
Okay, das Erste, das T von Tante steht für Trauma. Trauma und Mikrohämaturie.
Genau. Also das ist ja bei Sturzereignissen, wenn die Menschen auf die Flanke fallen, wenn sie auf die Niere draufstürzen, Sturz in der Dusche, da ist ein bisschen ungeschützter noch, ist die Milz, aber auch die Niere kann, oder auch vielleicht bei einem Unfall, Fahrradsturz.
Genau.
Das ist denkbar.
Bei mir steht Nierenkontusion. Nicht?
Ja.
Also, ne? Und da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die zu einer Nierenkontusion führen können. Ich habe noch aufgeschrieben in der Vorbereitung, sexuelle Manipulation, nicht? Also auch das.
Stimmt. Ich merke gerade, dass ich bei meinem ersten Wurf sozusagen nur an Blut, das sozusagen direkt aus der Niere kommt, denke und gar nicht an Traumata, die an anderer Stelle als an der Niere sind.
Genau, also gesamte ableitende Harntrakt. Nicht? Also nicht, da gibt es ja mal die unglaublichsten Geschichten, was man dann irgendwo einführen kann.
Das weite Bild der autoerotischen Unfälle, die uns die Gerichtsmediziner ja immer mal wieder.
Also das war mir noch so, ne? Das A steht für Autoimmun.
Ja, jetzt sind wir schon, es gibt sicherlich Autoimmun, es gibt Autoimmunerkrankungen, die Niere mit, ja, mit in Beschlag nehmen, die, ja, sozusagen die Niere mit beeinflussen. Würde ich jetzt weniger an die ableitenden Harnwege denken, sondern an Autoimmunerkrankungen der Niere,
ja,
die natürlich dann eine glomeruläre Störung machen können und eine Erythrozyturie.
Ja, genau. Nicht? Also das ist sozusagen ja der Herzinfarkt, ne, des Nephrologen, die Glomerulonephritiden, die durch Kollagenosen, Vaskulitiden und, mhm, solche Geschichten ausgelöst werden, bis hin, die schlimmste Form ist wahrscheinlich für uns das Gutpascher-Syndrom, was ja, ja, man sehr rasanten Verlauf nehmen kann, nicht, und die Niere sehr, sehr schnell, ne, komplett, sagen wir mal, schädigen kann. Ne? Also das wäre autoimmun. Neoplastisch?
Das ist sicherlich auch ein Klassiker. Also ich denke zum einen, also jeder Tumor, an welcher Stelle auch immer, von Niere oder ableitenden Harnwegen ersitzt, kann eine Erythrozyturie machen. Das geht von Harnblasenkarzinom über alles, was den Ureter betrifft, was das Nierenbecken betrifft, was Nierenzellkarzinome betrifft. All das ist was, woran, ja, man denken muss.
Genau, ne? Ganz richtig. Ne? Toxisch?
Also ich weiß, das ist ja zumindest früher, habe ich es auch ganz am Anfang meiner Berufstätigkeit auch mal gesehen, sozusagen Schädigung der Niere durch Schmerzmedikamente. Ich weiß allerdings nicht, ob das so eine Störung machen kann, dass das auch zu einer Erythrozyturie führt.
Ja, nein. Also das ist Adalgetika-Nephropathie, ist ja eine, ja, interstitielle Nephropathie, wobei du im etwas erweiterten Kreis wieder recht hast, ne, weil es auch der Analgetika-Abusus auch ein Risikofaktor für Karzinome der ableitenden Harnwege, Nierenzellkarzinome und sowas.
Okay, dann ist es sozusagen sekundär dann, aber nicht, ja, die Analgetika machen das nicht, sondern die machen, nein, interstitielle, genau, Veränderungen.
Der Klassiker ist, also, man kennt natürlich auch der Nephrologe wieder besser, Cyclophosphamid-Therapie.
Ja.
Das macht eine hämorrhagische Zystitis, deswegen kriegen die während der Cyclophosphamid-Behandlung immer ein Messner, heißt dieses Zeug, gespritzt, was angeblich, und viel Flüssigkeit, was angeblich, mhm, einen gewissen Blasenschutz machen soll. Nicht? Aber das wäre zum Beispiel eine toxische Genese, wenn eine Chemotherapie. Dann Endokrin.
Eine Hormonstörung, die eine Erythrozyturie macht. Würde ich jetzt ehrlich gesagt, dann fällt mir nicht wirklich was dazu ein.
Wenn ich es dir sage, dann wirst du sagen, oh nein, wie konnte ich? Steinbein-Magenpein?
Hyperparathyroidismus.
Siehst du?
Aber das macht es das über die Steine?
Ja, genau, über die Nephrolithiasis.
Okay, das stimmt, das ist natürlich richtig, klar. Also die Nephrolithiasis, die der Hyperpara machen kann, macht natürlich eine Erythrozyturie.
Ja.
Oder kann er machen.
Mhm. Ja. Also sonst gibt keine endokrine Erkrankung, die per se.
Gut, das beruhigt mich jetzt doch.
Sondern es ist über den Umweg.
Das ist ja völlig, völlig richtig.
Ne, über die Nephrolithiasis. Ne? Psychosomatisch?
Also psychosomatisch an sich sicherlich nicht. Also eine psychische Störung, die eine Erythrozyturie macht. Wir waren vorhin schon an dem Punkt, da waren wir bei autoerotischen Unfällen oder autoerotischen Manipulationen. Ich könnte mir vorstellen, dass Patienten mit psychiatrischen Begleiterkrankungen vielleicht auch aus solchen Gründen irgendwelche Manipulationen an sich vornehmen, die dann zu einer Erythrozyturie führen. Oder ich komme nicht ganz drum rum, mir fällt sowas ein wie Münchhausen-Syndrom,
ja,
und Münchhausen-Syndrom bei Proxy, also wo sozusagen nachträglich Blut in den Urin eingebracht, ja, worden ist. Kommen wir auch ein bisschen zurück zur Musterung. Da gab es ja auch verschiedene Tricks, die damals diskutiert wurden, was man machen könnte, um untauglich gemustert zu werden. Und ich glaube, das war auch eine der Sachen, die eine mögliche, also solche Manipulationen können das machen. Aber
also ich habe das Münchhausen-Syndrom aufgeschrieben und, mhm, genau aus meiner Erfahrung gibt es eben, ich habe zwei Fälle, beides waren Frauen, die den Urin manipuliert haben. Und einmal war es so, dass da eben Blut zugegeben worden ist. Und das andere Mal war so, dass immer rezidivierende Zystitiden ausgelöst worden, mhm, sind durch Injektion von verschmutztem Urin, was dann eben auch zu einer hämorrhagischen Zystitis geführt hat. Nee, also ja, auch sowas, ne, an sowas sollte man denken, sicherlich nicht besonders häufig, aber okay, kommt in dieser Differentialdiagnose vor. Ne?
Ja, und wäre auch was einem ohne die Liste wäre mir das nie im Leben, ja, ne, eingefallen.
Genau.
So, das finde ich ist nochmal ein hartes Argument für die Liste. Ne?
Infektiös.
Ja, also erstmal jede Art von aufsteigenden Harnwegsinfekten, also jede Art von Harnwegsinfekt, aufsteigende Harnwegsinfekte, auch die von dir geschilderte seltene Tuberkulose der Niere ist ja sozusagen was ist auch eine infektiöse Erkrankung, die eine Erythrozyturie machen kann.
Mhm.
Ja.
Mhm. Da habe ich nachher noch was Besonderes, eine kleine Herausforderung für dich. Angeboren?
Also sicherlich gibt es irgendwelche Gefäßanomalien, die das rein theoretisch machen können. Etwas, was mir im Leben noch nicht vorgekommen ist. Aber wahrscheinlich genauso wie es wahrscheinlich ja angeborene Angiodysplasien zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt gibt, vermute ich, wird es die auch im Nierenbeckensystem geben können. Ja, genau.
Die gibt es auch an der Niere, extrem selten. Aber ich habe zum Beispiel jetzt aufgeschrieben, sowas wie Syndrom der dünnen Basalmembran, also eine glomeruläre Erkrankung, wo die Basalmembran dünner ausfällt. Das ist ein Kollagendefekt, weiß man heute. Und die haben Erichs im Blut, aber zum Beispiel Zystennierenpatienten zum Beispiel, also auch die häufigste an der Niere genetisch verursachte Erkrankung, auch die kriegen Blut im Urin, können in diese Zysten Einblutungen haben. Das wäre so, dass man an das man denken muss. Aber es gibt tatsächlich auch diese AV-Missbildung, gibt es auch, Angiodysplasien.
Wahrscheinlich schwer zu finden sind, ne? Weil wahrscheinlich der, anders als der Magen-Darm-Trakt, der ja wahrscheinlich der Endoskopie zumindest besser zugänglich ist als der Urogenitaltrakt, den von innen anzugucken, stelle ich mir vor.
Also du machst eine Angiografie.
Ah, okay.
Und guckst dann, was du, na, ob du die in der Niere diese Knäule. Mhm. Vaskulär ist das Letzte.
Wir waren schon bei Vaskulitiden, wobei das sind die ganz kleinen Gefäße. Da waren wir bei den Autoimmunphänomenen, also die Veränderung der großen Gefäße. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die eine Erythrozytorie machen.
Doch, sowohl der Nierininfarkt. Also ja. Es gibt ja, sag mal, stimmt, analog zum Herzinfarkt gibt es natürlich auch einen Niereninfarkt. Mhm. Eins der sehr schmerzhaften Ereignisse an der Niere, die Klagen, also wenn tatsächlich sozusagen ein Segmentarterie oder so verschlossen ist, das macht enorme Schmerzen und eine dolle LDH-Erhöhung. Ja. Nee, daran kann man das erkennen. Also da findest du dann Erichs im Blut, wie auch die Nierenvenenthrombose. Ah. Auch das macht eine Erythrozytorie im Urin.
Sozusagen durch den Stau des Druck. Bluts zurück, genau. Erhöhter glomerulärer Druck und dann gehen irgendwann, das auch über die Glomerula entsteht, dann sozusagen Blutung. Ja.
Jetzt haben wir ja so ungefähr den Rahmen abgesteckt, ne, in dem wir uns jetzt demnächst mit den beiden Patienten bewegen wollen. Das ist ja jetzt erstmal nur eine unstrukturierte Ansammlung von Diagnosen. In diesen beiden Fällen, wie würdest du die Differentialdiagnose konstruieren? Der Engländer sagt ja Construct a Differential. Genau. Also die sehen das ja richtig sozusagen als eine Art technische Arbeit. Ne? Mhm.
Fangen wir doch mal an, mit dem jungen Mann zu arbeiten, den du als erstes geschildert hast. Also wahrscheinlich ist das der Klassiker, dass der beim Urologen landet. Ich glaube aber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es eine urologische Ursache für seine Erythrozytorie gibt, die hätte ich für eher unwahrscheinlich betrachtet. Weil ich sage mal, beim Hausarzt wird sicherlich eine Blasenentzündung wäre aufgefallen, die das gemacht hätte. Im Urinstix, du hast erzählt, er hat eine Erythrozytorie. Hat er sonst irgendetwas im Urinstix? Hat er Eiweiß?
Er hat ein bisschen Eiweiß.
Er hat auch ein bisschen Eiweiß. Okay, spätestens da sind wir ja aus der, wenn es kein Infekt ist, aus der urologischen Ursache ja ziemlich raus. Deswegen würde ich bei dem, also je jünger die Patienten sind, desto weniger würde ich an so, ich sag mal, diesen Bereich von Altersleiden wie Krebserkrankungen zum Beispiel denken. Mhm. Würde viel eher, gerade wenn er jetzt auch noch ein bisschen Eiweiß hat, würde man sich ja denken, da ist möglicherweise doch eine, da scheint ja eine Störung, eine glomeruläre Störung könnte dort vorliegen. Was kann der für eine Erkrankung haben, die dazu führt, dass Eiweiß und Erythrozyten plötzlich im Urin auftauchen?
Okay, also du würdest die Differentialdiagnose jetzt erstmal auf der Wahrscheinlichkeit der Erkrankung gemäß dem Alter.
Genau, das wäre der
Aufbauen.
Das du hast natürlich auch mit beiden Patienten haben wir natürlich in dieser Situation auch einen ganz, ganz ausgeprägten Kontrast.
Ja.
Einen ziemlich jungen und einen sehr betagten Patienten. Das ist ja, dass die nun auch noch bei dir in derselben Sprechstunde aufgetreten sind. Wenn ich dich nicht gut kennen würde, würde ich sagen, das ist doch, ist das wirklich so gewesen? Aber das ist ja überraschend, dass es genau, dass du diesen Kontrast in einer Sprechstunde erlebt hast. Aber ja, ich würde bei dem jungen Mann sicherlich allein deswegen aufgrund des Alters und zur Frage, was ist denn häufig in dem Alter und was ist selten in dem Alter, wir sind bei der Base Rate, die würde mich sozusagen im Moment leiten zur Frage, wo kommt das denn her?
Okay, also wir müssen ja jetzt einmal sagen, was wir unter Base Rate verstehen. Mhm. Base Rate ist eben die Häufigkeit von Erkrankungen, die in bestimmten Situationen auftreten. Also wenn man bestimmte Kriterien anlegt, wie zum Beispiel das Alter, aber auch sowas wie Geschlecht. Man könnte das jetzt unendlich weiterspinnen und könnte sagen, zum Beispiel, zu welchen Jahreszeiten treten Erkrankungen gehäuft auf, ne? Geografische Häufung von Krankheiten nicht. Und immer wäre es ja so, dass es für diese spezielle Situation, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, der junge Mann ist kein junger Mann, sondern eine junge Frau. Was ändert sich dann in der Differentialdiagnose, wäre ja immer die Frage. Ne? Das wäre sozusagen das Base Rate Konzept, nicht? Also die Auftretenswahrscheinlichkeit in einer bestimmten Situation. Was würdest du denn sagen, 31-jähriger junger Mann, was wären denn so für dich die drei häufigsten Differentialdiagnosen, die du da bewegen würdest?
Pui, das ist schwer. Da bewege ich mich in einem Raum. Normalerweise sehe ich keine Patienten, die nicht Diabetes haben, die 31 sind und eine Proteinurie und Erythrozyturie haben. Also ich bin da sozusagen, das ist ein Segment, in dem ich selten aktiv werde. Ich würde denken, irgendeine Art von einem entzündlichen Geschehen, also jetzt kann auch immunologisch entzündlich sein, in der Niere würde ich bei diesem jungen Mann für wahrscheinlicher halten als andere Dinge, also zum Beispiel chronische Schäden. Mhm. Also das ist jetzt, wir haben noch überhaupt nicht gesprochen, ob er andere Erkrankungen hat, aber überhaupt Erkrankungen hat, eine chronische Erkrankung. Sag doch mal, hat er irgendwas?
Nein, hat er nicht.
Nimmt er irgendwelche Medikamente regelmäßig ein?
Nein.
Also ein bisher völlig gesunder junger Mann geht zum Check-up und hat ein bisschen Blut und ein bisschen Eiweiß im Urin.
Ich bin jetzt auch gedanklich nochmal einen Schritt zurückgegangen, also gar nicht die Situation, wenn wir Mikrohämaturie plus Eiweiß im Urin haben, dann muss man sagen, dann ist ja das schon sehr stark vorgebahnt in Richtung Nierenparenchymerkrankung. Mhm. Ich wäre jetzt sozusagen nochmal einen Schritt zurückgegangen und hätte gesagt, was ist denn die drei häufigsten Differentialdiagnosen beim jungen Mann mit Mikrohämaturie?
Okay. Also sicherlich also den Nierenstein. Ja. Ein Steinleiden wäre, glaube ich, sozusagen hätte die höchste Wahrscheinlichkeit.
Genau so.
Ja,
genau
ja so. Klar, wenn wir nur über die Erythrozyten reden, dann wäre das sicherlich die häufigste Ursache.
Viele junge Männer kriegen zumindest einmal im Leben einen Nierensteinabgang.
Ja, genau.
Ja.
Das wäre die häufigste und dann müsste ich forschen in mir, sozusagen, da sozusagen eine Nummer 2 und eine Nummer 3 zu benennen.
Ich habe genauso da gesessen und habe gedacht, als Nephrologe sagst du natürlich dann sofort, naja, also das ist ganz klar, das ist eine IgA-Nephropathie oder irgendwie so, haust du dann raus, nicht? Aber die ist ja selten. Mhm. Was ist denn in der Situation, junger Mann, Mikrohämaturie, was ist denn nach Nierenstein das wahrscheinlich zweithäufigste? Männer kriegen auch nicht so leicht einen Harnwegsinfekt. Die sind ja durch die lange.
Ja, ist ja fast eine Rarität.
Eine Rarität.
Also, genau. Wenn die nicht einen Blasenkatheter haben oder irgend sowas, ist das ja, bevor man eine Blasenentzündung beim Mann diagnostiziert, Vorsicht, Vorsicht.
Also, wir haben natürlich darüber keine Daten, weil das ja sozusagen das wahre Leben widerspiegelt und nicht irgendeine Studie. Nicht? Aber ich habe überlegt, ist dann schon Manipulation? Autoerotisch oder gegenerotisch, ist das schon das Häufigste? Das könnte ja fast sein, dass sowas dann auftritt. Aber das ist ja auch, sag mal, relativ egal. Aber zumindest würde man die Differentialdiagnose so konstruieren, dass eine häufige Erkrankung wie Nephrolithiasis vorne steht und Tumor stünde ganz hinten.
Absolut.
Nee? Das wäre ja, also wenn ein knapp 30-jähriger, Anfang 30-jähriger junger Mann einen Tumor des ableitenden Harnsystems bekäme, das wäre ja sehr, sehr außergewöhnlich.
Ja, und wir sind ja, das war gerade mein Gedanke, wir gucken ja manchmal, dass wir sagen, wir laufen doch erstmal in die diagnostische Richtung von einer eher selteneren Ursache, weil die gefährlicher wäre.
Ja.
Wir haben aber hier ja noch die Situation, dass ja auch, ich sag mal, die Standarduntersuchungen, die wir jetzt uns wünschen würden, sind ja in beiden Fällen gleich. Wir würden auf jeden Fall gucken wollen mit Ultraschall, wie sieht die Niere aus, und hätten sozusagen, würden so wohl möglicherweise einen Aufstau oder gar ein Konkrement sehen können, genauso wie wir einen Tumor sehen könnten.
Ja.
Also wir müssen uns nicht mal entscheiden, zu sagen, wir müssen das erst gucken, weil das gefährlicher wäre.
Okay, und wie würden diese ersten drei bei dem 90-Jährigen aussehen?
Tja, also bei dem 90-Jährigen ist natürlich die erste Diagnose, die mir einfällt, eigentlich nicht eine Steinerkrankung, sondern meine Sorge wäre, der hätte Krebs.
Ja.
Also hat der einen Blasentumor, hat der einen Nierentumor? Das wäre das, was bei mir an erster Stelle stehen würde.
Ja, also die Differentialdiagnose dreht sich im Prinzip um.
Ja.
Die Tumorerkrankungen stehen, das ist tatsächlich, der häufigste ist Blasenkrebs. Ich habe natürlich jetzt so ein bisschen nachgeguckt und will auch nicht schlaubergern. Mittlere Erkrankungsalter bei Männern ist 74 in Deutschland. Also es nimmt dann zum Ende, wenn die älter werden, wieder ab. Aber nur deswegen, weil dann mehr Männer sterben. Wenn du die Krankheitsinzidenz nimmst, steigt sie tatsächlich immer noch weiter mit dem Älterwerden.
Ja, das würde ja insgesamt auch gut mit unserer Idee, wie Krebs, das ist ein typischer Krebs von eine Karzinomerkrankung von älteren Menschen, die sozusagen einfach das Alter der größte Risikofaktor ist oder mit dem Alter deutlich zunehmen.
Ja, genau. Ne? Okay, und du bist ja jetzt schon einen Schritt weiter gegangen und hast schon die bei dem jungen Mann die Proteinurie mit dazugezogen und du hast ja auch schon was vorhin erwähnt, wo du gesagt hast, du würdest gucken, aus welchem Segment des ableitenden Harnsystems die Erythrozyten. Mhm. Bau das doch nochmal ein bisschen aus, das Konzept.
Ja, also es wäre ja, wenn wir jetzt mal sozusagen bei der Arbeitshypothese bleiben, erstmal, er hat eine Erythrozytorie und es könnte ein Steinleiden sein. Das ist ja das, was offensichtlich der Urologe gemacht hat. Das guckt er als erstes. Möglicherweise ist es das nicht und es kommt doch aus anderer Stelle. Weiß ich, dass du etwas machst, was ich nicht kann. Nämlich du guckst dir Urin unter dem Mikroskop an.
Genau.
Du kannst an dem Urinsediment oder kannst du sehen, wie sehen die Erythrozyten aus, beziehungsweise wie lagern sie sich aneinander und kannst damit relativ sicher, glaube ich, sagen, ob die glomerulären Ursprungs sind oder nicht glomerulären Unterschied.
Also Ursprungs. Für den Nephrologen ist das eine Standarduntersuchung. Du machst ein Urinsediment, ne? Das heißt, nachdem du den Stix gemacht hast, zentrifugierst du den Urin 5 Minuten lang und kippst den Überstand weg und machst aus dem Sediment im Reagenzglas machst du ein Sediment. Also bringst sozusagen, nimmst einen Tropfen, schüttelst es erst auf, bringst einen Tropfen auf einen Objektträger, machst ein Deckglas drauf und guckst es dir unter dem Mikroskop an. Und das ist im Prinzip eine Blickdiagnose. Dass du siehst.
Was erblickst du denn genau?
Ja, genau. Erzähl also du erwartest ja wenn das Blut aus Gefäßen des ableitenden Harntraktes kommt, sei es nun aus Tumorgefäßen oder sei es aus einer Verletzung durch einen Nierenstein oder so, erwartest du, dass das eumorphe, also normal aussehende Erythrozyten sind. Mhm. Und du bekommst unter dem Mikroskop ein komplett gleichförmiges Bild. Ein Eri sieht aus wie der nächste. Mhm. Während, wenn das Blut glomerulären Ursprungs ist, dann kriegst du ein ganz buntes Bild. Da kommen Erythrozyten, die nennen sich dysmorphe Erythrozyten. Das heißt, jeder sieht anders aus. Also wir stellen uns das als Nephrologen so vor, dass diese Erythrozyten durch die Basalmembran durch müssen und dass bei dem Durchtritt durch die Basalmembran, dass sie dabei Schaden nehmen und sowas bekommen wie Helmformation, wird das beschrieben. Das heißt sozusagen, die sind abgeschert, ne? Und verlieren diese diskoide Form, dass sie aussehen wie ein Frisbee. Mhm. Das verlieren sie nicht. Und jeder hat im Prinzip eine andere Schädigung. Und
ich kann mir das so vorstellen, die werden durch einen kleinen Schlitz durchgedrückt sozusagen.
So stellen wir, ob das wirklich so ist, das wissen wir noch nicht
ganz. Aber das ist die Vorstellung dahinter.
So ist die Vorstellung. Ja. Und das Kriterium ist, es sollen mindestens 50% der Erythrozyten in diesem Ausstrich sollen dysmorph sein. Dann wäre das ein Hinweis für glomerulär. Was eben noch eine höhere Sensitivität hätte, wäre, wenn man zum Beispiel Erythrozytenzylinder findet. Das heißt, wenn man dann so ein Sediment sieht, mit was so ein buntes Bild hat, dann würdest du lange durchgucken und würdest gucken, ob du auch einen Erythrozylinder findest.
Was ist ein Erythrozylinder?
Also das ist ein Ausguss des Tubulussystems mit Erythrozyten, gemischt mit einem Protein, was dort sezerniert wird, das heißt Tam-Horsfall. Protein und dann gibt es tatsächlich regelrechte, du kriegst dann so Fragmente von Säulen, siehst du im Sediment.
Also du siehst Zylinder, die sind zylinderförmig.
Die sind zylinderförmig und in dem Zylinder, es gibt Leukozytenzylinder, es gibt granulierte Zylinder und es gibt Erythrozytenzylinder. Mhm. Und rein, wenn nur Tam-Horsfall-Protein drin ist, dann sind sie mehr oder weniger durchsichtig. Diese Zylinder gibt es nicht und die haben unterschiedliche Bedeutung für uns. Also zum Beispiel granulierte Zylinder wissen wir nicht so genau, was das für eine Bedeutung hat. Leukozytenzylinder würden für eine interstitielle Erkrankung sprechen und Erythrozytenzylinder eben für eine glomeruläre Erkrankung. Okay. Das ist sozusagen ein ganz, ganz starkes Zeichen, wenn wir in den Urin gucken, dass tatsächlich eine glomeruläre Erkrankung vorliegt. Aber hier in diesem Fall hilft es dir halt, die Differentialdiagnose aufzubauen, weil du eben, wenn du dieses einförmige Bild siehst, dass jeder Eri gleich aussieht zum nächsten, dann weißt du, okay, es handelt sich um eine Blutung aus dem ableitenden Harntrakt.
Wie war es denn bei dem jungen Mann? Du hast das ja bestimmt gemacht.
Das habe ich bestimmt gemacht, genau. Ich besitze ein Mikroskop und kann das schnell machen. Er hatte ein buntes Bild.
Okay. Ich fand ja schon verdächtig, dass er zusätzlich auch noch Eiweiß im Urin hatte. Das ließ mich ja sehr an eine glomeruläre Störung denken.
Genau. Also wir haben ein nächstes Mosaiksteinchen, wo man sagen würde, okay, der Urologe hat seine Arbeit gut gemacht. Mhm. Er hat eine urologische Ursache ausgeschlossen und hat ihn zu dem richtigen Facharzt weiterverwiesen. Also das hat sich jetzt verdichtet, dass er eine glomeruläre Problematik hat. Was würdest du noch erwarten?
Na, also mich würde noch mal einmal interessieren, also wir haben Eiweiß, wir haben Erythrozyten. Haben wir Leukozyten im Urin?
Nein.
Nein. Okay, also ich denke so ein bisschen in Frage in Richtung zum Beispiel interstitielle Nephritis, dann würden wir Leukozyten noch mitsehen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass mir, gut, ich würde mich, man könnte noch überlegen, weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, was für eine Art von Eiweiß dort entsteht oder im Urin auftaucht. Eigentlich wäre ich sonst nämlich eigentlich weg vom Urin und mich würden interessieren, wie sind denn Parameter im Blut?
Okay, also er hat eine normale Nierenfunktion, die ist nicht eingeschränkt. Und du möchtest wissen, ob wir jetzt sowas wie Autoantikörper oder sowas gefunden haben?
Ja, mich würde immer so, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten im Blutbild? Gibt es eine, und ja, dann könnte man irgendwann in Richtung Autoantikörper gucken?
Völlig, alles völlig normal. Also er hat normale Nierenfunktion und nichts Auffälliges.
Okay, also gut für ihn? Wahrscheinlich?
Ja.
Aber jetzt ist sozusagen, jetzt sind wir in einem Bereich, jetzt sind wir tief in deinem Fachgebiet. Ja. In der Frage, was für eine Art von, also wir sind bei einer glomerulären Erkrankung, zu der wir keine Antikörper finden, die jetzt für mich sozusagen als nephrologischer Laie nicht in den Bereich von, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das eine hochaktive Glomerulonephritis ist. Es ist keine sekundäre Veränderung, aber im Rahmen von, weiß ich, einer Lupuserkrankung oder so etwas, da hätten wir Auffälligkeiten im Labor gefunden. Ich weiß nicht, wie sieht es denn aus bei einem, also du hast vorhin schon mal einmal IgA-Nephritis gesagt oder IgA-Nephropathie. Die habe ich im Leben ein paar Mal gesehen und mit deiner Hilfe diagnostiziert. Wir kennen, glaube ich, einen relativ prominenten Fußballer, der, glaube ich, diese Erkrankung auch gehabt hat. Das ging vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren mal durch die Presse. Ist das eine Erkrankung? Du merkst, ich bin jetzt schon bei der Erkrankung, weil ich ein bisschen als Nicht-Nephrologe hier im Nebel stoche.
Ja. Nee, du bist gar kein Nebel. Du bist ganz klar strukturiert, genau so hätte es auch ein Nephrologe angegangen. Wir hätten noch eine Frage gehabt und das wäre, hat er Bluthochdruck oder nicht?
Stimmt.
Nicht, weil wir erwarten würden, dass bei einer bedeutsamen Nierenparenchymerkrankung fast alle glomerulären Nierenparenchymerkrankungen gehen mit Bluthochdruck einher.
Zumal, wenn sie nicht erst ganz kurz bestehen, ne?
Hatte er nicht.
Er hat auch noch einen normalen Blutdruck?
Er hat einen normalen Blutdruck. Okay. Wir haben extra einen Langzeitblutdruck gemacht, weil eben auch für die Progressionshemmung ist das dann wichtig, dass man den Blutdruck niedrig normal hält und das führt hier an dieser Stelle zu weit. Aber den hat er auch nicht. Das heißt, er hatte eine normale Nierenfunktion, er hatte eine Mikrohämaturie und eine kleine Proteinurie. Mhm. Das ist die Situation. In dieser Situation gibt es drei Erkrankungen. Also wir ziehen eine Schublade auf, in der sitzen drei Erkrankungen. Und das ist eben die IgA-Nephropathie, das Syndrom der dünnen Basalmembran. Habe ich, glaube ich, vorhin auch schon mal.
Das hattest du erwähnt, das habe ich irgendwann mal durch dich kennengelernt. Ich hätte nicht gewusst, dass das auch eine Proteinurie macht. Ich hatte das bisher immer als, ich habe zwei, drei Patienten, bei denen das bei mir als Diagnose drinsteht. Ich mache das dann immer so, damit ich nicht zum 25. Mal den Patienten frage, hatten wir eigentlich schon mal geguckt, warum sie diese Erythrozyten im Urin haben? Schreibe ich dann, das ist dann die Diagnose stehen und dahinter schreibe ich immer bereits abgeklärt.
Ja.
Weil ich sonst immer dasselbe nochmal sage, aber ich habe bisher nicht gewusst, dass die auch eine Proteinurie machen.
Ja, die dürfen eine kleine Proteinurie mit dabei haben. Und das dritte, was in dieser Schublade sitzt, ist Alport-Syndrom.
Was ist also, das Alport-Syndrom?
Ja, also,
hatte ich bereits erwähnt, dass Ingo seltene Diagnosen mit spannenden Namen sehr mag? Dann soll es an dieser Stelle genannt werden.
Also eine genetische Erkrankung, die, ich habe vorhin schon mal Kollagendefekte erwähnt. Da sind bestimmte Kollagenketten defekt und führen eben zu einem glomerulären Schaden. Wir denken, die neueste Forschung sagt, dass vielleicht zwischen Syndrom der dünnen Basalmembran und Alport-Syndrom eine gewisse Verwandtschaft besteht und das eine schlimmere Ausprägung ist als das andere. Okay. Alport-Syndrom ist die schlimmere Ausprägung, wird meistens X-chromosomal weitergegeben, sodass die meisten Erkrankten Männer sind. Es gibt aber durchaus auch, wissen wir heute, Varianten, wo auch Frauen erkranken. Das ist eine progressive Erkrankung. Mhm. Die werden meistens dialysepflichtig schon in den 20ern. Und das geht einher mit einer Innenohrschwerhörigkeit. Das heißt, man fragt diese Patienten immer, ist das in ihrer Familie bekannt? Gab es andere Fälle? Und das nächste ist, leiden sie an einer Innenohrschwerhörigkeit? Also tragen sie zum Beispiel schon Hörgeräte? Das wären so Hinweise, dass das in der Familie steckt.
Ja, und wenn wir nochmal zurückkommen auf unser Konzept von Base Rate, verstehe ich dich richtig, dass das mit 31 Jahren zum ersten Mal diagnostiziert wird und die Nierenfunktion dabei noch normal ist, würde eigentlich nicht zum Muster dieser Erkrankung passen.
Die ist eigentlich raus,
okay,
muss man sagen.
Ja, und wahrscheinlich auch sehr selten.
Ja, also das ist ja immer so schwierig, weil als Nephrologe hast du die natürlich auf der Rechnung,
ja,
zumal man ja heute einen Gentest machen kann und das sehr elegant rausfinden kann, aber das ist eine seltene Erkrankung.
Okay.
Okay, aber das wären so die drei, die man dann im Herzen bewegen würde. Und man muss sagen, in seinem Fall schwingt das Pendel halt zwischen IgA-Nephritis, das ist die häufigste glomeruläre Erkrankung, die es weltweit überhaupt gibt, sodass die Base Rate, wenn wir wieder zurückgehen zum Base Rate-Konzept, ein junger Mann mit einer Mikrohämaturie, da würde das Pendel zu IgA-Nephritis ausschlagen. Und dann wäre sozusagen die Rückfalldiagnose, falls das nicht wäre, wäre Syndrom der tubulären Basalmembran. Wie würde man das rauskriegen? Oder sag mal, wie würde man, wenn man es unbedingt wissen wollte?
Ich glaube, da würde ich Ingo Krenz anrufen und fragen, wie er das rauskriegen würde.
Also, worauf ich hinaus will, ist, das nächste wäre eine Nierenbiopsie.
Okay. Das
heißt, du kriegst es nur raus mit einer Biopsie.
Ist das von Entscheidung in dieser Situation? Würdest du diesen jungen Mann Nierenbiopsieren, um die Diagnose sozusagen sicher festzumachen?
Genau, in das Gespräch wollte ich gerne mit dir einmünden, weil wir jetzt an einen Punkt kommen, wo der Spezialist sagt, okay, es gibt Kriterien, die sprechen dafür, dass das erstmal eine gutartige Geschichte ist. Also zum Beispiel bei IgA-Nephropathie ist es so, dass wir sagen, 50% der Patienten sind progredient und müssen damit rechnen, dass sie einen fortschreitenden Nierenfunktionsverlust erleiden, was dann eben auch bedeuten könnte, ein Teil von diesen Leuten wird dialysepflichtig oder brauchen ein Organ. Die anderen 50% sind nicht progredient. Und jetzt wäre an dieser Stelle die Frage, können wir mit der Ungewissheit leben, dass wir heute nicht exakt die Diagnose wissen, sondern dass wir sie, was wir gemacht haben, ist ja im Prinzip, wir haben sie jetzt eingeschränkt auf zwei, die noch in Frage kommen. Oder müssen wir es wissen und raten dem Patienten zu einer Nierenbiopsie?
Also für mich als Nicht-Nephrologe würde sich natürlich die Frage stellen, was würdest du, oder ich würde auch als Patient dir die Frage stellen, wenn du jetzt in die Niere gepikst hast, was würdest du anders machen, wenn du es wüsstest, wenn du sicher wärst, dass es eine IgA-Nephropathie ist? Oder was würdest du machen, wenn es sicher ist, dass es keine ist, sondern das wäre dann Syndrom der dünnen Basalmembran?
Und da kommen wir eben zu dem Punkt, wo man sagen muss, in diesem Stadium schlägt das Pendel aus in Richtung, das sind alles gutartige Kriterien. Er hat eine kleine Proteinurie, er hat eine normale Nierenfunktion und er hat keinen Bluthochdruck. Das heißt, wir würden in dieser Situation, selbst wenn wir wüssten, wie die Krankheit heißt, nichts anders machen.
Das würde ja aus meiner Sicht hart gegen die Biopsie sprechen.
Genau, das spricht hart gegen die Biopsie und spricht für ein altbewährtes Instrument.
Der inneren Medizin.
Der inneren Medizin.
Das Abwarten.
Die Verlaufskontrolle. Ich würde ja nicht abwarten, sondern ich hätte es jetzt Verlaufskontrolle genannt. Das heißt, das ist jemand, den man sich in bestimmten Abständen, vielleicht am Anfang, die ersten paar Mal alle 6 Monate, später, wenn man sieht, dass die Situation stabil ist, kann man das auch einmal im Jahr machen und guckt, nimmt die Dynamik zu. Also das wäre zum Beispiel, dass die Proteinurie zunimmt oder dass die Nierenfunktion schlechter wird.
Ich finde ja den englischen Begriff des Watchful Waiting.
Ja.
Finde ich, beschreibt beides, finde ich, am besten.
Ja.
Da haben wir wieder nicht so einen schönen deutschen Begriff dazu. Aber ich finde, das, was du beschreibst, ist ja genau das.
Ja. Das heißt, ein Anliegen war, mit dir ins Gespräch zu kommen über die Ungewissheit, die wir dann aushalten müssen. Das ist ja Ungewissheit auf beiden Seiten, sowohl des Arztes wie auch des Patienten. dass wir jetzt nicht zu 100% sagen können, wie diese Krankheit heißt, die der Patient hat.
Ja.
Ich würde mich zu 80% würde ich mich festlegen, vielleicht sogar noch eine Spur mehr, dass es sich um eine IgA-Nephritis handelt. Nee, aber ich kann nicht die letzte Sicherheit geben.
Genau, das wäre genau meine Frage noch gewesen, ob du eine Prozentzahl sagen würdest, wie sicher du dir bist.
Ja.
Das ist ja aber, ich glaube, wenn wir mit 80% sind wir uns wahrscheinlich schon, oder bist du dir in diesem Fall sicherer, als wir an vielen anderen Stellen Diagnosen stellen, ja, die wahrscheinlich deutlich ungewisser sind als die 80%.
Ja. Es ist natürlich etwas, was ich dem Patienten offenlege und sage, ich kann es Ihnen nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, kann es Ihnen mit einer großen Wahrscheinlichkeit, kann ich es Ihnen sagen. Und Sie haben Kriterien für einen gutartigen Verlauf. Aber es gab Situationen in meinem Berufsleben, wo dann Patienten sich trotzdem für eine Biopsie entschieden haben.
Auch das kann ich nachvollziehen. Aber da sind wir ja genau in der Situation, die wir eigentlich wollen, dass wir, dann würdest du den Patienten ja darüber aufklären, was sind, also über den Nutzen der Biopsie, nämlich mit der genauen Diagnose und der Sicherung der Diagnose, das ist klar. Was ist das Risiko der Biopsie, würde man wahrscheinlich mit ihm besprechen und dann kann er eine Entscheidung treffen.
Genau, mit einbezogen. Also das waren zum Beispiel so Situationen, wenn Leute sich selbstständig machen wollten und gerne wissen wollten, womit muss ich in Zukunft rechnen? Muss ich irgendwann mal damit rechnen, dass ich nierenkrank bin, an der Dialyse lande und nicht mehr mein Geschäft nicht mehr führen kann? Das waren so Situationen. Ne? Oder ist das eine Erkrankung zum Beispiel, die, wenn ich Kinder bekomme, weitergebe? Nicht? Das waren so Fragen, wo dann Leute doch sich für eine Biopsie entschieden haben.
Mhm.
Also den jungen Mann, denke ich, haben wir jetzt ausführlich besprochen, mit all den Schattierungen, die dieser Fall so mit sich gebracht hat. Und für unsere Hörer, wir wissen die konkrete Diagnose im Moment nicht. Wir haben sie sehr, sehr weit einschränken können. Und ich habe ihn zu Verlaufskontrollen eingeladen. Und wir werden sehen, wie sich das, vielleicht können wir das ja später mal berichten, wie sich das, wie das weitergegangen ist. Aber dabei bin ich sehr entspannt. Das ist keine Erkrankung, keine Nierenerkrankung, die einen stark progressiven Charakter hat. Ne? Dann kommen wir doch mal zu dem älteren Herrn. Ich sagte, ich gebe dir noch mal so ein paar Punkte.
Ich habe das, glaube ich, noch. Vielleicht kann ich einfach mal sozusagen zusammenfassen, was ich bisher abgespeichert habe. Dann können wir einmal abgleichen, was ist bei mir von deiner Fallpräsentation sozusagen geblieben. Der Mann ist 90 Jahre alt oder sogar über 90 Jahre alt und er hat die Erythrozyturie länger und hat in den letzten Monaten zugenommen.
Genau so.
So, das sind die Dinge, die ich so als wichtigen Punkt mitgenommen habe für mich.
Genau.
Habe ich was übersehen?
Nein, völlig richtig. Er ist länger bei mir in Behandlung, also seit vier Jahren mittlerweile, weil er ursprünglich mal kam mit einer eingeschränkten Nierenfunktion. An der hat sich nichts verschlechtert.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Jetzt mit dieser zunehmenden Erythrozyturie, hat irgendwas an der Nierenfunktion sich verändert?
Nein.
Wie ist denn die? Nur einmal, dass ich eine Größenordnung habe.
Er hat eine Clearance von 35. Das Krea ist, glaube ich, 1,718.
Ja. Also mit den Erfahrungen des letzten Falls würde ich dich jetzt natürlich konkret fragen, hast du dir denn den Urin unter dem Mikroskop angeschaut?
Ja.
Wie sah der denn aus?
Da waren einheitliche Erythrozyten, das, was wir monomorph nennen.
Natürlich kommt man bei dem hochbetagten Patienten nicht so richtig drum herum zu denken, dass der eine Krebserkrankung haben könnte. Das hat für mich spielen zwei Dinge eine Rolle. Das Alter ist das eine, aber also die Patienten, wo du sagst sozusagen, es hat auch noch zugenommen mit der Erythrozyturie. Das ist ein Punkt, wo man irgendwie denkt, da ist irgendwo eine Progredienz oder es gibt vielleicht, ich sag mal, in meiner Vorstellung, die Tumorfläche, wenn ich vom Tumor ausgehe, die Tumorfläche, die sozusagen Erythrozyten absondern kann, ist möglicherweise größer geworden, da ist was gewachsen. Wenn das ein Steinleiden wäre, hätte er Beschwerden.
Genau, er hatte keine Schmerzen.
Er hat keine Schmerzen, das wäre noch eine Frage gewesen, aber ich hätte jetzt gedacht, das hättest du mir wahrscheinlich erzählt. Die Leute mit Nierensteinen, die kommen, du hast vorhin erzählt, dass ein Niereninfarkt extrem schmerzhaft ist, aber ein akuter Harnleiterstein ist ja auch ein unglaublicher Schmerz.
Ja.
Das sind ja die Leute, die können nicht ruhig liegen in der Notaufnahme, wenn man sie da hat, weil die vor Schmerz umeinander laufen müssen.
Ja.
Also so all das lässt mich denken und jetzt kommt noch dein Urinsediment dazu, dass möglicherweise hier ein Tumorleiden vorliegt und ich würde mich jetzt auf den Weg machen. Das ist eigentlich der Patient, der jetzt eigentlich einen umgekehrten Weg gehen müsste oder könnte, vom Nephrologen zum Urologen.
Genau, so ist es auch passiert. Ich habe dann alte Arztbriefe von mir durchgeguckt. Ich habe schon, er war im Januar 24, war er da. Da habe ich schon geschrieben, dass die zunehmende Mikrohämaturie dringend urologisch abgeklärt werden sollte. Das ist dann untergegangen. Ich weiß nicht, wie viele der Arztbriefe eigentlich gelesen werden, die wir so schreiben. Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich nicht gelesen, muss man realistischerweise sagen. Und dann kam er wieder und erzählte mir, wie sich das weiterentwickelt hat. Dann hat er nämlich eine Episode von Makrohämaturie bekommen und ist damit im Krankenhaus gelandet. Und da ist dann die notwendige Zystoskopie gemacht worden. Und
dann hatte er einen Blasentumor.
Ja. Genau. Der schon relativ ausgedehnt war und eben entsprechend auch zu einer jetzt größeren Blutung. Mhm. Das ist eine der Red Flags, glaube ich, bei älteren Männern. Eine Makrohämaturie ist immer hochverdächtig auf ein Blasenkarzinom.
Ja.
Das gehört umgehend abgeklärt. Ja. Also keine Nierenerkrankung, sondern eine, sagen wir mal, altersentsprechende. Er passte sehr gut in das Base-Rate-Konzept.
Ja, und das ist ja etwas, was ich sozusagen für mich übernommen habe. Also sicherlich auch an unserer gemeinsamen Diskussion über unterschiedliche Patienten mit unterschiedlichen Ursachen für Erythrozyturien. Ich glaube, wir sind als Diabetologen eine der Berufsgruppe, die nach den Nephrologen am häufigsten Urinstickse machen. Also bei uns geht ja eigentlich fast keiner wieder raus nach den normalen Quartalskontrollen, ohne dass ein Urinsticks gemacht worden ist. Deswegen haben wir beiden ja auch in der Kooperation von jetzt, ne, langsam nähern wir uns wahrscheinlich fast 20 Jahren, die wir gemeinsam, die wir uns kennen und gemeinsam auch Patienten betreuen, dass wir ja immer wieder mal auch eine seltene Ursache, seltene Nierenerkrankung finden. Einfach dessen, weil wir einfach häufig Urinstickse machen und deswegen Dinge auffallen, die sonst nicht auffallen.
Ja. Also die Literatur sagt dazu, dass ein Prozentsatz zwischen 25 und manche Leute sagen sogar bis zu 50% der Patienten, von denen wir denken, sie haben eine diabetische Nephropathie, eigentlich was anderes haben.
Ja.
Nicht? Und da ist natürlich der Urinstick sozusagen die Einstiegsdiagnostik, die man machen sollte. Ne?
Aber das wird, ich wollte noch einmal was den Kommentar ausgelöst hat, war nochmal dein Hinweis auf die Base Rate. Das führt ja zu einer praktischen Veränderung bei mir, also seit vielen Jahren. Nämlich die Frage, finde einen Patienten und der hat eine Erythrozyturie. Was mache ich denn mit dem?
Ja.
Und da trenne ich relativ hart nach dem Alter. Also wo schicke ich ihn zuerst hin, ist ja meistens die Frage.
Ja.
Ne? Die grobe Richtschnur ist, die unter 35 sind, schicke ich erstmal zum Nephrologen.
Ja.
Und die eher älter sind, schicke ich erstmal zum Urologen. Ja.
Also ich würde das sogar diese Alterslatte ein bisschen höher schieben.
Ja.
Die gesamten Karzinome des ableitenden Harntraktes sind selten unter 50. Aber im Prinzip hast du völlig recht. Genau so ist richtig. Nicht? Das Alter ist da eine sehr schöne Trennung.
Ja.
Ich habe dir ja noch was versprochen.
Stimmt, es gab noch ein Goodie oder ein etwas,
irgendwas. Wir ändern die Base Rate.
Ja.
Und wir sagen, also wir sind ja jetzt davon ausgegangen, junger 31-jähriger Mann. Ich habe dir seine Hautfarbe, die habe ich dir verschwiegen.
Mhm.
Er ist Kaukasier.
Ja.
Ich drehe es jetzt mal um. Es kommt ein 31-jähriger Afrikaner zu dir mit Mikrohämaturie. Würde das deine Differentialdiagnose ändern?
Oh mein Gott. Du stellst Fragen. Also ich vermute mal, du stellst die Frage ja nicht ohne Grund und hast das auch nicht ohne Grund so ausgewählt. Wahrscheinlich muss es meine Differentialdiagnose ändern, aber ich weiß nicht, in welcher Richtung. Ist er jemand, der lebt der schon lange hier?
Nein.
Oder ist er kürzlich hierher gekommen?
Also kürzlich einige Jahre.
Einige Jahre. Also es löst in mir überhaupt kein Muster aus und den dringenden Wunsch, up-to-date herbeizuziehen oder ein Lehrbuch.
Das hat es damals, als ich auf diesen jungen Mann traf, bei mir auch erst nicht. Die Base Rate für Mikrohämaturie bei Afrikanern sieht natürlich völlig anders aus, als sie das bei uns ist. Und die Krankheit, die dann rausgekommen ist, die haben wir beide schon gehört. Die war mir aber nicht präsent. Also es war nicht so, dass eine Availability Bias, das, was man häufig sieht, das hat man präsent. Und wir haben so unsere Schemata, wie wir bestimmte Sachen abarbeiten. Nicht? In der Schublade mit Mikrohämaturie sitzen drei Erkrankungen und dann arbeitest du das ab. Aber dass das völlig anders aussieht, wenn plötzlich jemand zum Beispiel aus einem anderen geografischen Kreis kommt. Und bei diesem jungen Mann stellte sich dann nach längerem und auch nach Zurateziehen von UpToDate eine Bilharziose.
Lustig. Ich habe vorhin noch wir waren schon lange von infektiös weg.
Ja.
Und dann kam mir der Gedanke, dass es auch eine Bilharziose gibt.
Ja.
Nicht bei uns, ehrlich gesagt, das ist sehr ungewöhnlich hier. Spannend.
Also das war damals eben eine meiner Fehldiagnosen oder sagen wir mal, ich habe eine Weile gebraucht und musste erstmal sozusagen was zu Rate ziehen, um meinen Gedankenkreis zu erweitern. Und dann stellte sich aber raus, ui, die ist ja gar nicht so selten. Also wenn du nach Afrika gehst oder nach Asien oder Südamerika, da ist sie sowieso die häufigste Ursache für Mikrohämaturie.
Wow.
Ja.
Wow.
Also eine Blaseninfestation mit Schistosoma Hämatobium ist das.
Ja.
Nee, und dann ist es so, sie kommt auf uns zu. Es ist jetzt so, das östliche Mittelmeer ist jetzt schon, ne, da gibt es Schistosomen und in Korsika sind sie beschrieben und es gab mal einen Fall in Abenteuerdiagnose, ne, diese Sendung auf NDR 3, ja. Da ist jemand aus dem Urlaub zurückgekommen und hatte eine Mikrohämaturie und hatte letztendlich eine Bilharziose. Nicht deswegen, also das ist was gar nicht mehr so weit weg ist von uns.
Ja, und wir kreisen ja eigentlich fast die gesamte Folge, die ja gerade so langsam dem Ende entgegengeht, kreisen wir ja um das Konzept von Base Rate.
Ja.
Und es ist nochmal ein wunderschönes Beispiel dafür, wie sich Base Rate über die Zeit durch äußere Umstände ändern kann.
Genau.
Dass Krankheiten in unseren geografischen Bereich hineinkommen, die da einfach vor 20 Jahren nicht waren.
Ja, super. Ne? Also Tuberkulose, womit wir angefangen haben, ja. Ne, Nebenniereninsuffizienz durch Tuberkulose ist so total im Abklingen oder sag mal, hat so ein Nischendasein jetzt. Und andere Sachen kommen hoch. Ne?
Total spannend. Ja.
Tolle Schlusswort.
Total, ja, sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ingo, für diese beiden spannenden Fälle und dass du mich so sehr schön durch diese ja teilweise etwas komplexe nephrologische Differentialdiagnose so schön durchgeleitet hast.
Es ging ja eigentlich, also mir ging es ja eigentlich nicht um nephrologische Inhalte, sondern es ging mir um dieses Base Rate Konzept. Das, ne?
Ein absolut, aber ich habe wieder viel gelernt über Nephrologie, wie häufig von dir. Vielen Dank. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert.
Und wir sind zu hören auf den üblichen Plattformen. Und es kommt jeden ersten des Monats kommt eine neue spannende Folge. Wir freuen uns auf euch.
Wir freuen uns auf euch. Und nochmal ganz zum Schluss der Hinweis auf kommentare@denkfabrikmedizin.de. Da würden wir uns freuen, wenn ihr Feedback, Anregungen, Änderungswünsche einfach uns schicken würdet.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.